Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und es ist mein Wunsch, dass möge der Geist Gottes uns führen. Weil ich möchte heute Morgen über ein sehr wichtiges Thema sprechen, der uns als Menschen, die in der Endzeit leben, trifft. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 3, wird Jesus die Frage gestellt, welche Ereignisse werden deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Jesus gibt eine Antwort und erwähnt in diesem Zusammenhang auch ein besonderes Ereignis, ein besonderes Ereignis. Und diesen Ereignis finden wir, Entschuldigung, Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 14. Und hier steht, die rettende Botschaft von Gottes neue Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Das heißt, dass das Evangelium in der ganzen Welt, auf der ganzen Erdreich verkündigt wird, damit alle Völker, alle Nationen diese frohe Botschaft erfahren, zur Kenntnis bekommen. Nun, wie stellt sich Gott das vor? Wie? Wir finden in der Heiligen Schrift Aussagen über einen geistlichen Regen. Zum Beispiel, 5. Moses, Kapitel 32, Vers 1 und 2. Und in 5. Moses, Kapitel 32, Vers 1 und 2 lesen wir, Horcht auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regen schauer auf frisches Grün und wie Regensgüsse auf welkes Kraut. Ein wunderbares Bild. Dass es ein geistliches Regen gibt, finden wir auch ähnliche Gedanken. Psalm 72, Vers 6, Jeremia 17, Vers 6 und 7, Psalm 63, Vers 2 und Psalm 42, 1 und 2. Ja, das heißt, die Heilige Schrift spricht von einem geistlichen Regen. Und ein bekannter Text ist Joel Kapitel 2, Vers 23. Und ihr Söhne Zion, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Hier wird gesagt, dass der Herr wird wie einen Regen zu uns kommen. Und wie einen Frühregen. Und wie einen Spätregen, der die Erde benetzt. Wir können lesen im Wirken der Aposteln unter dem Bild des Früh- und Spätregens, wie er im Orient zur Saat, wie zum Beispiel Erntezeit fällt, kündigten die hebräischen Propheten der Gemeinde Gottes in außergewöhnlichem Maß die Gabe geistlicher Gnade an. Mit der Ausgießung des Geistes in den Tagen der Aposteln setzte der Frühregen ein. Und das Ergebnis war herrlich. Frühregen und Spätregen haben mit einem außergewöhnlichen, eine außergewöhnliche Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Frage können wir uns stellen, und zu welchem Zweck wird diese außergewöhnliche Fülle des Heiligen Geistes ausgegossen? Zu welchem Zweck? In Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 19, lesen wir: Geh hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, hier finden wir den Auftrag Jesu, dessen umfassende Ausführung finden wir in Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 14. Wird hier beschrieben. Und wir lesen Matthäus Evangelium 24, Vers 14. Die rettende Botschaft von Gott, neue Welt, wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Wir haben den Auftrag Jesu. Und dann wird uns gesagt, dass dieser Auftrag wird in Erfüllung gehen. Und wenn dieser Auftrag in Erfüllung gegangen ist, dann erst wird das Ende kommen. Zur Ausführung gibt Jesus einen Befehl. Es ist nicht, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, sondern er gibt einen Befehl, das ist ganz was anderes. Und das lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht. Klares Wort. Warum? Warum? Bleib so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Hier ist der Frühregen gemeint. Der Frühregen würde sie befähigen, den Auftrag zu erfüllen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, steht deutlich: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Aber für was? Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Hier wird es deutlich, warum. Der Frühregen wurde in Joel Kapitel 3, Vers 1 angekündigt. Und hier steht: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Weiter in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Da geschieht es, es findet statt. Apostelgeschichte 2, Vers 16, hier wird gesagt sehr deutlich: Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, und dann wird anschließend Joel 3 von Vers 1 bis 5 zitiert. Dieser Text, was wir vorher gelesen haben. Hier wird festgestellt, dass das Versprochene in Erfüllung gegangen ist. Und was kam bei dieser Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Geist und den Menschen heraus? In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41, wird gesagt: Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Wir verstehen, warum es ist notwendig, einen geistigen Regen. So wie der Frühregen, Pfingsten. Ein besonderes Ereignis in der Vergangenheit der Gemeinde war, wird der Spätregen ein besonderes zukünftiges Ereignis in der Gemeinde sein. Und so sicher wie es einen Frühregen gegeben hat, wird es auch einen Spätregen geben. Ich lese in Hoseas Kapitel 6, Vers 3. So lass uns ihn erkennen, ja, lass uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte, so ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Und das zu unserer Zeit. Ich lese aus Wirken der Apostel. Aber für die Zeit kurz vor Abschluss der Ernte der Welt wird eine besondere Verleihung geistlicher Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet werden soll. Diese Ausgießung des Geistes wird mit den Fallen des Spätregens verglichen. Im großen Kampf steht, das Geschehen wird dem zu Pfingsten ähnlich sein. Wie der Frühregen in der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit gegeben wurde, um das Aufbriesen des kostbaren Samens zu bewirken, so wird der Spätregen am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte reift. In Offenbarung Kapitel 18, Vers 1. Offenbarung Kapitel 18, Vers 1 können wir lesen. Danach sah ich, wie ein anderer Engel von Himmel herabkam. Er hatte besondere Macht und von seinem Glanz erstrahlte die ganze Erde. Hier wird berichtet, dass ein anderer Engel von Himmel herabkam. Was bedeutet dieser andere Engel? Dieser Engel ist keine neue Botschaft, sondern verleiht der Verkündigung des dritten Engels neue Macht und Überzeugungskraft durch eine außergewöhnliche Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir können lesen, frühere Schriften von E.G. White, da steht, dann sah ich einen anderen mächtigen Engel, der beauftragt worden war, auf die Erde hinabzusteigen, um seine Stimme mit der des dritten Engels zu vereinigen und diesen Botschaft mehr Kraft und Nachdruck zu verleihen. Dem Engel wurde große Kraft und Herrlichkeit verliehen. Als er hinabstieg, wurde die Erde von seiner Klarheit erleuchtet. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anspricht. Das heißt, wir erleben die Zeit jetzt, wo ja die Botschaft, die frühe Botschaft wird verkündigt. Aber so kann es nicht weitergehen. Wenn wir nehmen die Statistik, zum Beispiel hier in Deutschland oder andere, ein anderes europäisches Staat hier in Europa, wie ist der Wachstum? Ist doch die Berichte. Oder wir können auch nehmen die Berichte der Generalkonferenz. Wie viele Menschen kommen jeden Tag zur Welt? wie viele Menschen werden getauft, dann können wir zusammenrechnen. Wann wird dann Jesus kommen? Ja, ich weiß, keine Antwort. Keine Antwort. Das heißt, dieses, was wir jetzt erfüllen, dass wir jetzt das Evangelium verkündigen, so wie Jesus Christus uns den Auftrag gegeben hat, das reicht nicht. Wir brauchen unbedingt was? Einen geistigen Regen. Und dieser Spätregen ist dieser Engel. Was bedeutet dieser Engel, der Spätregen, der verheißen wurde? Es ist eine Situation, Jesus gibt uns, macht sehr klar, ihr kommt nicht voran, ihr seid traurig, ihr schafft es nicht. Und, aber bitte, jetzt kommt ein Engel. Was wird er machen? Macht geben. Überzeugungskraft geben. Ist das nicht wunderbar? Doch wunderbar. Ich lese aus früheren Schriften von E.G. White. Ich wurde in die Zeit versetzt, in der die Verkündigung des dritten Engelbotschaft ihren Abschluss erreichen wird. Die Kraft Gottes hatte auf seinen Gläubigen geruht. Was geschieht jetzt? Sie hatten ihr Werk vollendet. Sie hatten den Spätregen empfangen. Und das lebendige Zeugnis war wieder aufgelebt. Die letzte große Warnung war überall hingedrungen. Überall. Herrlich. Wunderbar. Das wird geschehen. Nun, wir können jetzt uns die Frage stellen, ja, Bruder Arnold, wann wird das stattfinden? Wir wollen immer ein bisschen voran. Wann wird das sein? Ich gebe euch eine Antwort. Bei Erfahrung für die Gemeinde geschrieben, Band 1 haben wir die Antwort. Und hier steht, ich kann keinen bestimmten Zeitpunkt verkündigen, zu dem der Heilige Geist ausgegossen werden wird. Wissen wir nicht. Aber eines wissen wir, es wird wunderbar sein. Wir werden das erleben, spüren, sehen. Und wir können lesen in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, durch das wunderbare Wirken der göttlichen Vorsehung werden Berge von Schwierigkeiten beseitigt und ins Meer geworfen. Keine Schwierigkeit mehr. Heute sprachen wir in der Sabbatschule, Schwierigkeit, Problem, keine mehr. Durch das wunderbare Wirken der göttlichen Vorsehung werden Berge von Schwierigkeiten beseitigt und ins Meer geworfen. Die Erdbewohner werden die Botschaft, die so viel für sie bedeutet, vernehmen und verstehen. Und heute wirklich, das gibt Menschen, die sind so belastet von so viel Informationen. Sie wissen nicht mehr so recht, was sie denken sollen, was sie glauben sollen. Und hier geschieht etwas. Die Erdbewohner werden die Botschaft, die so viel für sie bedeutet, vernehmen und verstehen. Die Menschen werden erfahren, was Wahrheit ist. In diesem Chaos auf einmal, wir sprechen sie an und sie sagen, ja, das ist wahr. Ich habe verstanden, das ist wahr. Und ich habe die Wahrheit gesucht. Das ist es, ja, das ist es, was ich gesucht habe. Wunderbar. Die Menschen werden erfahren, was Wahrheit ist. Immer weiter wird das Werk fortschreiten, bis die ganze Erde die Warnung vernommen hat. Dann wird das Ende kommen. Menschliches Bemühen muss sich mit der Macht Gottes verbinden. Es ist ein Muss. Ich wiederhole, es ist ein Muss. Menschliches bemühen muss sich mit der Macht Gottes verbinden, damit sein Werk in dieser Zeit vollendet werden kann. Wenn menschliches Bemühen durch göttliche Macht unterstützt wird, wird sich das Werk ausbreiten wie ein Steppenbrand. Das heißt, es wird nicht geschehen ohne uns. Und das ist wichtig. Ohne uns wird nicht geschehen ohne uns. Wenn menschliches Bemühen durch göttliche Macht unterstützt wird, wird sich das Werk ausbreiten wie ein Steppenbrand. Der Spätregen wird kommen. Das ist eine Realität. Durch den Spätregen werden die Menschen vorbereitet für die Wiederkunft Christi. Nun, wie stehe ich persönlich zu diesem Ereignis? Der Heilige Geist möchte heute in uns mit mehr Macht wirken. Er will uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Dann werden wir leuchten für unsere Mitmenschen. Wenn das nicht geschieht, können wir nicht leuchten. So einfach ist es. Können wir nicht leuchten. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes in mir gibt es für mich keine Hoffnung. Johannes Kapitel 3, Vers 5 lesen wir, ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann. Ja, wie ist es, ein neugeborenes Baby lebt nach der Geburt entweder weiter oder stirbt. Stimmt? Oder gibt es eine andere Alternative? Nein. Er stirbt oder er lebt. Ein Kind Gottes nach seiner Wiedergeburt braucht, um geistlich weiter zu leben zu können, unbedingt das Wirken und die Führung des Heiligen Geistes in seinem Leben. Es ist wunderbar, die Erfahrung der Taufe. Man hat die Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Man hat gesagt, ja, lasse mich taufen. Ich mache einen neuen Anfang in mein Leben. Und man ist glücklich. Man sagt sich, wunderbar, ich gehöre jetzt Jesus. Eine schöne Erfahrung. Aber, liebe Geschwister, das ist nur der Anfang. Der Geist Gottes hat uns so weit geführt, dass wir die Entscheidung getroffen haben für Jesus. Aber der Geist Gottes will weiter in uns wirken. Wir sind doch wie ein Baby. Und ein Baby muss wachsen. Oder gibt es hier eine Mutter, die will, dass ihr Baby für immer Baby bleibt? Es gehört zum Leben. Nun, es ist interessant. Ich habe hier einige Gedanken, die uns helfen zu überlegen. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 23. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 23. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Das ist das, was er will jetzt. Euch durch und durch erneuern. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 5. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Das will der Heilige Geist. Er bestimmt dein Leben. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Arbeitsgeber. Überleg gut, wer bestimmt dein Leben? Ja, was sagt uns die Heilige Schrift? Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Der Geist Gottes möchte in uns was? Bestimmen. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Durchdringen. Ein sehr klares Begriff. Durchdringen. Das hilft uns ein bisschen bildlich. Die Heilige Schrift hilft uns zu erkennen, was der Heilige Geist in uns sein möchte. Erkenne ich die Notwendigkeit, vom Heiligen Geist geführt zu werden? Erkenne ich die Notwendigkeit? Da gibt es einen Text, den wir wiederholt gelesen haben, aber ich weiß nicht, ob wir es verstanden haben. Im Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, steht hier, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Darf ich rein? Darf ich? Wird kein Zwang ausgeübt. Darf ich rein? Ja, warum bist du rein? Zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus will, was will er mit uns? Gemeinschaft pflegen. Ein ähnlicher Gedanke finden wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Berufen sei zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, berufen zur Gemeinschaft. Und das ist ein zentraler Begriff in der Heiligen Schrift. Gemeinschaft zu pflegen. Jesus spricht hier von dem Heiligen Geist, denn in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17 steht, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In anderen Übersetzungen können wir lesen, mit dem Herrn ist der Heilige Geist gemeint. Wer klopft an der Tür? Jesus hat gesagt, ich gehe, aber ich lasse euch Rüster. Der klopft. Wir können nicht trennen, Heiligen Geist und Jesus, können wir nicht trennen. Aber jetzt klopft der Heilige Geist. Er möchte rein. Und was will er? Mit uns Gemeinschaft pflegen. Und ich werde jetzt vorlesen ein Zitat von das Buch Das Leben Jesus. Und ich würde sagen, das ist einer von den wichtigsten Zitaten, was uns hilft, das zu verstehen. Und das finden wir in das Leben Jesus auf Seite 315. Und hier steht: Wir können uns für eine gewisse Zeit, indem wir uns von Satan lossagen, gut, ne? Dass wir das erleben. Es ist möglich, dass das deine Erfahrung ist. Wir können uns für eine gewisse Zeit, indem wir uns von Satan lossagen, von vielen schlechten Gewohnheiten trennen. Erfolg! Wunderbar! Gesiegt! Aber ohne lebendige Verbindung zu Gott, ohne beständige Hingabe an ihn, werden wir doch überwältigt werden. Mangelt es uns an einem persönlichen Verhältnis zu Christus und an eine anhaltende Gemeinschaft mit ihm, sind wir den Feinde ausgeliefert und tun schließlich seinen Willen. Ja, es kann sein, wir können berichten über Erfolg und eine Gemeindestunde, können wir Zeugnis ablegen, ja, ich habe das erreicht, ich bin frei von, ich rauche nicht mehr, ich bin frei vom Alkohol. Aber ohne lebendige Verbindung zu Gott, ohne beständige Hingabe an ihm, werden wir doch überwältigt werden. Was ist jetzt der wichtigste Gedanke? Ich möchte Gemeinschaft mit dir pflegen, weil sonst wirst du versagen. Gott wünscht sich, der Geist Gottes wünscht sich lebendige Verbindung mit uns. Beständige Hingabe an ihn soll unsere Erfahrung sein. Persönliches Verhältnis zu Christus. Ja, was heißt anhaltende Gemeinschaft mit Jesus? Es bedeutet, den starken Wunsch zu haben, keinen Tag und ohne die Führung des Heiligen Geistes zu leben. Dass ich erkenne, ich brauche jeden Tag, jede Stunde die Führung des Heiligen Geistes. Jeden Tag, jede Stunde. Das heißt Gemeinschaft. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13, ein bekannter Text. Hier steht: Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Die Bereitschaft ist, den Heiligen Geist zu geben, aber die ihn darum bitten. Möchte ich das? Erkenne ich meine Not? Will ich das? Wünsche ich mir das? Ich kann die Frage nicht für dich beantworten. Aber du kannst es. Gott wird uns nicht zwingen. Darf ich rein? Ich möchte Gemeinschaft mit dir pflegen. Darf ich rein? Ja, es gibt eines, was für Satan ein großes Problem ist. Und ich will euch ein schönes Zitat lesen von für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Nichts fürchtet Satan so sehr, als dass das Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt und den Weg frei macht, damit der Herr seinen Geist ausgießen kann über eine müde gewordene, unbußfertige Gemeinde. Darf ich rein? Da hat Satan Angst, dass wir sagen, ja, komm bitte rein. Weil wenn das geschieht, und das wird eine Zeit kommen, es wird die Zeit kommen, vor Spätregen, die Vorbereitung des Spätregen, wo viele werden sagen, ja, komm rein, ich habe auf dich gewartet, komm rein. Und dann gibt es eine Entfaltung von Macht, eine Entfaltung von außergewöhnliches Wirken, wo wir beteiligt sind. Es gibt zwei Haltungen. Die Haltung des geschlossenen Regenschirms. Ja, ich habe einen Regenschirm, aber ich öffne ihn nicht. Ich öffne ihn nicht. Ich wünsche mir den Spätregen des Heiligen Geistes. Ich möchte seine Macht erleben, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Ich mache mein Regenschirm, ich halte ihn zu. Ich wünsche mir den Spätregen. Ich wünsche, ich möchte, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Nun, was geschieht, wenn ich habe diese Einstellung, ich wünsche diesen Regen zu erleben, was geschieht dann? Wenn der Heilige Geist die Gedanken unserer Gemeindeglieder beherrscht, wird dadurch in unseren Gemeinden Wort, Dienst und geistiges Leben wesentlich gefördert werden. Unbeschränkt ist die Nützlichkeit eines Menschen, der das Ich beiseite setzt, den Heiligen Geist auf sein Herz wirken lässt und ein völlig gottgeweihtes Leben führt. Sei es in unserem Verstand, mein Ich raus und Heiligen Geist rein. Wenn mein Ich die Regie hat, gibt es kein Vakuum, gibt es keinen Platz. Mein Ich muss immer weniger werden und der Heilige Geist muss immer mehr werden. Das ist die Realität. Von daher, unbeschränkt ist die Nützlichkeit eines Menschen, der das Ich beiseite setzt, den Heiligen Geist, ja, beiseite setzt und den Heiligen Geist auf sein Herz wirken lässt und ein völlig gottgeweihtes Leben führt. Das heißt, wenn jetzt der Geist Gottes in mir das Sagen hat und nicht mein Ich. Ein schöner Gedanke, Gott gibt den Heiligen Geist. Warum? Warum? Die Frage sollen wir uns stellen, warum? Und noch mehr, warum brauche ich den Heiligen Geist in meinem täglichen Leben? Ich spreche vom täglichen Leben. Warum? Lass uns praktisch werden, ja? Wir sprechen jetzt hier nicht von Theologie, wir sprechen von das Wort Gottes. Gott gibt den Heiligen Geist, und das ist, könnt ihr lesen, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3. Gott gibt den Heiligen Geist, um in jede Schwierigkeit zu helfen. Habt ihr gehört? Und in jeder Schwierigkeit zu helfen. Erstens. Zweitens. Unsere Hoffnung und Zuversicht zu stärken. Unser Gemüt zu erleuchten und unser Herz zu reinigen. Merkt ihr, wie pragmatisch die Heilige Schrift ist? Wie pragmatisch ist Gottes Botschaft? Gott weiß, welche Probleme wir haben. Und Gott will uns helfen. Und er zeigt uns den Weg, sodass wir jede Schwierigkeit, sodass wir Hilfe bekommen bei jeder Schwierigkeit, unsere Hoffnung und Zuversicht gestärkt wird, unser Gemüt zu erleuchten, unser Herz zu reinigen. Und es ist auch interessant, es ist nicht so, dass der Geist Gottes nur darf ich rein, sondern er wünscht sich, so bald wie möglich Zugang zu haben. Und wir lesen im Dienste für Christus, der Geist Gottes wartet darauf, dass wir ihn erbitten und freudig empfangen. Steht vor der Tür und wartet. Keine Gewalt, wird kein Zwang ausgeübt. Dann kommt die Haltung des geöffneten Regenschirms. Ich mache jetzt meinen Regenschirm auf. Warum? Der Spätregen steht vor der Tür, aber ich mache meinen Regenschirm auf. Warum? Ich möchte mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten als Adventist. Ich bin bereit, Hilfe von Gott anzunehmen, aber nach meinen eigenen Vorstellungen. Ich möchte nicht, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Ich möchte sein, wie ich bin. Und da gibt es einige interessante Gedanken. Wer nicht entschiedene Anstrengungen unternimmt, sondern einfach darauf wartet, dass der Heilige Geist ihn zur Tat drängt, es gibt einige, die sagen, ja, Gott kennt mich, er weiß, wie ich bin, so gleichgültig und so. Und dann wird der Geist Gottes mich schon zwingen, ein guter Adventist zu werden. Das wird nicht geschehen. Wer nicht entschiedene Anstrengungen unternimmt, sondern einfach darauf wartet, dass der Heilige Geist ihn zur Tat drängt, wird in der Dunkelheit umkommen. Wird nicht, drängt nicht. Ja? Die Gemeinde muss aktiv werden. Der Geist Gottes kann nicht kommen, wenn ihm nicht der Weg bereitet wird. Die Herzen müssen ernsthaft erforscht werden. Wann habe ich zum letzten Mal mein Herz erforscht? Es ist gut, einmal Urlaub zu machen, in einen anderen sehen. Wer bin ich? Wie bin ich? Mich selbst erforschen, dass ich jetzt weiß, wer ich wirklich bin. Es kann auch sein, dass ich lebe ein Jahr nach dem anderen und wenn jemand mir die Frage stellt, wer bist du, dass ich sage, in Wirklichkeit weiß ich nicht. In Wirklichkeit weiß ich nicht. Und der Gedanke ist deutlich, wir müssen versuchen, uns zu erforschen und fragen, wer bist du? Bist du vielleicht ein Heuchler? Führst du als Adventist zwei unterschiedliche Leben? Ich kann mir noch sehr gut erinnern an einen Bruder. In der Gemeinde war er vorbildlich. Aber seine liebe Frau, wegen den Kindern zuliebe, hat einmal zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum in der Wohnung hingestellt. Er kam nach Hause. Er hat das gesehen, hat das Fenster aufgemacht und den Weihnachtsbaum rausgeschmissen. So war er. Kein Dialog. Und das stimmte. Keine von den Kindern haben was übrig gehabt für Religion. Das sind die Folgen. Aber in der Gemeinde, oh, mein lieber Bruder, geh nach vorne, du sollst das Gebet sprechen. Ja, das ist so schön. Und zu Hause, eine ganz andere Person. Und selbst die Kinder sagen, sobald ich das Alter habe, ich verlasse das Haus. hier so, dort so. Ein anderes interessantes Zitat für die Gemeinde geschrieben, Band 1, können wir lesen. Ist uns deutlich bewusst, was im himmlischen Heiligtum vor sich geht? Oder warten wir auf eine besondere Kraft, die über die Gemeinde kommt und uns wachrüttelt? Warten wir darauf, dass sich die gesamte Gemeinde erneuert? Das wird niemals geschehen. Ich wiederhole. Warten wir darauf, dass sich die gesamte Gemeinde erneuert? Das wird niemals geschehen. Jeder Einzelne muss für sich beginnen zu arbeiten. Wir müssen mehr beten und weniger reden. Sie öffnen ihre Seele nicht der göttlichen Wirksamkeit, damit sie geleitet und beherrscht wird. Doch viele Menschen wollen sich dem nicht unterwerfen. Sie wollen sich auf sich selbst verlassen und empfangen darum nicht die himmlische Gabe. Nur denen, die demütig auf den Herrn harren und auf seine Führung und auf seine Gnadengabe Acht haben, wird der Heilige Geist gegeben. Mit Demut sagen, ja, kommt rein. Kommt rein. Wenn aber die Glieder der Gemeinde Gottes heute keine lebendige Verbindung mit der Quelle alle geistlichen Wachstum haben, heute, werden sie auch nicht bereit sein zur Zeit der Ernte. Halten Sie jetzt Ihre Lampen nicht in Ordnung und am Brennen, wird Ihnen auch keine zusätzliche Gnade zuteil, wenn Sie Ihre besonders bedürfen. Wichtig ist, dass wir heute die Tür öffnen. Ich weiß nicht, ich muss heute zurück nach München. Ob ich in München ankommen wird, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich nie in München ankomme. Das weiß ich nicht. Wird mein Auto erreichen die Autobahn? Das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass ich Jesus lieb habe. Und ich mein Leben ihm anvertrauen kann. Er wird es richtig machen. Vielmals tun wir uns ausdenken, so einige Strategien, um unsere Mitmenschen zu erreichen. Ich habe so mehrere Strategien im Missionsbereich erlebt. Einige kamen aus der Reihe der Weltgemeinde, andere wurden übernommen aus der evangelischen Kirche, etc., etc. Und ja, einige haben dann gesagt, gut, wir wollen einer ganz bestimmten Strategie nachgehen und wir wollen jetzt zusammen und dann der Ausschuss hat sich versammelt und man hat eine Entscheidung getroffen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum haben Sie nicht gefragt, was der Heilige Geist wünscht? Was ist das, was man eigentlich tun soll? Der Ausschuss hat das gefunden, man hat gebetet, aber man hat nicht den Wunsch geäußert, von dem Geist Gottes geführt geleitet zu werden. Ein sehr interessanter Text aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, lesen wir, die Abwesenheit des Geistes macht die Predigt des Evangeliums kraftlos. Ich wiederhole. Die Abwesenheit des Geistes macht die Predigt des Evangeliums kraftlos. Vielleicht ist das die Antwort für einige Erfahrungen, die man gemacht hat. Und jetzt möchte ich schließen mit einem sehr interessantes Gleichnis, das wir finden in Matthäus Evangelium, Kapitel 25, von Vers 1 bis 13. Hier finden wir das bekannte Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Ich will jetzt Schritt für Schritt ein bisschen dieses Gleichnis ein bisschen analysieren. Die beiden Gruppen, ja, warten, diese beide Gruppen wartende Mädchen, symbolisieren die beiden Arten von Menschen, die auf den Herrn warten. Die warten auf den Herrn. Als Jungfrauen werden sie bezeichnet. Warum? Weil sie sich zum reinen Glauben an Christus bekennen. Ich wiederhole. Als Jungfrau werden sie bezeichnet, weil sie sich zum reinen Glauben an Christus bekennen. Die Lampen stellen Gottes Wort dar. Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Beide Gruppen kennen die Heilige Schrift. Beide Gruppen haben was? Lampen. Und sie haben die Botschaft, dass Jesus bald wiederkommt, gehört und warten zuversichtlich auf ihn. Beide Gruppen. Doch, wenn schließlich der Ruf ertönt, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen, ist eine der beiden Gruppen nicht vorbereitet. Und ich möchte etwas klarstellen. Die törichten Jungfrauen symbolisieren nicht die Heuchler. Symbolisieren nicht die Heuchler, sondern jene Menschen, erstens, die die Wahrheit durchaus schätzen, sich sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden sind, die an sie glauben. Nun, kann jeder sagen, bitte, wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Sie lassen den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Die Menschen, die durch die törichten Jungfrauen dargestellt werden, lassen ihn nur an die Oberfläche wirken. Das heißt, sie haben gesagt, oh nein, stehlen ist falsch, ist nicht richtig, ich stehle nicht. Es ist oberflächlich. Ihnen fehlt was? Darf ich rein? Was fehlt Ihnen? Ihnen fehlt die Gemeinschaft mit Jesus. Ihnen fehlt die persönliche Erfahrung mit Jesus. Sie haben mit Jesus nicht gekämpft. Sie haben mit Jesus nicht gesiegt. Sie haben nicht mit Jesus gekämpft. Die Gestaltung ihrer Zeit geplant. Sie sind immer wieder ihre eigenen Wege gegangen. Man kann nicht sagen, dass diese Wege nicht richtig waren, aber sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Offenbarung 3,20. Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, ist sehr wichtig. Und jetzt kommt dann dieser Moment, der so schwierig ist. Matthäus Evangelium 25, Vers 11 und 12. Später kamen auch die fünf anderen, sie standen draußen und riefen: Herr, macht uns die Tür auf, wir wollen auch feiern und essen und trinken. Ach, es ist so schön, bei einer Hochzeit mitzumachen. Und komm, mach auf. Und jetzt kommst. Herr, macht uns die Tür auf. Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Jesus wird sagen: Ja, ich habe gesehen, wie du den Zehnten dem Schatzmeister gegeben hast. Auch die Gaben habe ich gesehen, hast du ihm gegeben. Ich habe auch gesehen, dass du immer zur Sabbatschule gekommen bist. Habe ich gesehen. Aber du bist nicht mein Freund. Ich kenne dich nicht. Verstehen wir hier, wie wichtig ist eine persönliche Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist? Der Geist Gottes soll unser Leben bestimmen. Nicht bitten um die Führung Gottes, wenn wir Lust haben, wenn wir die Laune haben. Wir müssen zugeben, dass wir es nicht schaffen und dass wir, wenn er klopft, dann: Ja, komm, ich schaffe es nicht. Ohne deine Hilfe gehe ich verloren. Ich brauche deine Hilfe jede Minute, jede Sekunde. Sonst werde ich es nicht schaffen. Und das ist jetzt die Frage: Bin ich bereit, den Geist Gottes in mir aufzunehmen, dass er bewirken kann, das, was Gott will? Ich habe einmal gelesen von einem Mann, der viel Erfolg gehabt hat, ein Akademiker. Aber er hat sich gesagt, ich glaube, er war Rechtsanwalt. Ich sage: Gut, ich musste immer mit Menschen sprechen, ja, die Probleme hatten, ja, und Streit und so. Das sind die Filme. Und ich habe gesagt: Dem Herr, gib mir eine Arbeit, einen Beruf, wo ich mit den Menschen über dich sprechen kann. Jeden Tag mit den Menschen zu sprechen. Was soll ich dann werden? Was soll ich dann machen? Und der Herr hat ihm die Antwort gegeben: Du sollst Buchevangelist werden. Könnt ihr vorstellen, wie die Familie reagiert hat, ne? Deine Frau, die Kinder, ein Rechtsanwalt mit Erfolg. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich gebe alles auf. Ich werde Buchevangelist. Und er hat dann den Familienbesuch von Haus zu Haus, hat sich vorgestellt als der Rechtsanwalt so und so. Ihr könnt euch vorstellen, der hat einen riesigen Erfolg. Riesigen Erfolg. Und er kann mit den Menschen sprechen über Jesus. Sind wir bereit, das, was der Geist Gottes uns sagt, auch zu tun? Auch vielleicht müssen wir einen anderen Beruf nach. Weil das, was vielleicht Intellektuellen sagen und vielleicht die Gesellschaft, ist für Gott nicht maßgebend. Kann sein, dass ich eine ganz andere Richtung einschlagen muss. Warum? Gott kennt mich und er weiß, wie ich so glücklich sein werde. Bin ich bereit, meine Pläne zu ändern? Bin ich bereit, dass der Geist Gottes in mir die Liebe erzeugt, die ich brauche, um meine Mitmenschen anzusprechen?
Und der Geist Gottes will uns diese Liebe schenken.
Liebe Geschwister, lasst uns jeden Tag Jesus zur Verfügung zu stehen. Auch wie die, wir sprechen jetzt in der Sabbatschule über einen Propheten. Die Einstellung der Propheten war: Lieber Jesus, hier bin ich. Was soll ich heute für dich tun? Und dann konnte der Geist Gottes ihn benutzen. Und dieses Licht wurde hier, dieses Licht wurde so stark ausgestrahlt, dass Menschen den Weg zu Jesus gefunden haben. Lass uns bitten, dass der Heilige Geist uns in unser Leben führt und bestimmt. Gott möchte, dass wir vorbereitet werden für die Ewigkeit. Gott möchte uns das ewige Leben schenken. Aber eines müssen wir uns bewusst sein: Alleine schaffen wir es nicht. Möge der Herr euch führen, dass ihr sagen könnt: Ich habe es gehört und ich habe die Tür aufgemacht. Und jetzt spüre ich Gottes Macht in mir.